Herzlich willkommen zurück zum dritten Modul unseres MVA-Kurses Windows 10 Sicherheit, ein Überblick. Wir möchten uns jetzt im dritten Modul mit dem Themenfeld sichere Anwendungsausführung mit dem Microsoft Windows 10 Device Guard beschäftigen. Also wie konfigurieren wir den Device Guard? Was ist der Device Guard eigentlich überhaupt? Und dazu möchten wir erstmal ein paar grundlegende Informationen zum Device Guard geben. Dann haben wir natürlich auch noch eine Demo mitgebracht, wie man den Device Guard konfigurieren kann und was er dann letztendlich für ein Ergebnis erzeugt. Haben auch weiterführende Informationen mitgebracht, also dass man sich das Ganze, was wir in unserem Modul jetzt hier zeigen, vielleicht auch nochmal zu Hause oder im eigenen Unternehmen zu Gemüte führen kann. Und ganz am Ende möchten wir dann einfach nochmal zusammenfassen, was wir in den drei Modulen unseres Sicherheitskurses gelernt haben. Julia, was ist der Device Guard?
Ja, Device Guard.
Was willst du dazu sagen?
Gerne. Device Guard ist eine Kombination aus Hard- und Software-Sicherheitsfeatures. Das heißt, es ist nicht so ein Click-to-Run. So eine schöne Oberfläche mit Klick, 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 weiter, fertig.
Wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Ja.
Genau, nein, so ist es leider nicht. Oder was heißt leider? Ich finde, es hat viele Vorteile, dass es so ist. Man ist viel flexibler und hat viel mehr Möglichkeiten. Für manche ist es aber wahrscheinlich doch eine Hürde erstmal, die man erstmal überschreiten muss. Aber wir versuchen mit diesem Kurs diese Hürde zu brechen. Und was ist Device Guard noch? Device Guard ermöglicht es, Ihnen im Unternehmen zu kontrollieren, was tatsächlich ausgeführt werden darf und was nicht. Das bedeutet, Applikationen, denen Sie vertrauen, die signiert wurden, dürfen ausgeführt werden und andere Applikationen dürfen das dann nicht. Hierdurch ist es dann möglich, das Unternehmen so sicher wie möglich zu machen, auch nach Ihren Richtlinien entsprechend zu arbeiten. Und ja, dann gehen wir mal tiefer drauf ein, würde ich sagen noch.
Okay, alles klar. Wir haben hier noch mal ein paar Vorteile zusammengefasst. Also was sind so die Schlüsselvorteile des Windows 10 Device Guard? Zum einen, wie schon angesprochen, Schutz vor Ausführung schädlicher Applikationen. Aber nicht nur schädlicher Applikationen, sondern vielleicht auch unerwünschter Applikationen, wie zum Beispiel eine bestimmte Anwendung, die einfach durch den User nicht ausgeführt werden soll, auch wenn sie vielleicht keine Malware ist, sondern einfach nur nicht genehmigt.
Genau, so kann man das sagen. Also wir basieren mit Windows 10 Device Guard eigentlich auf der mobilen Welt. Die mobile Welt kennen wir nur,
abgeschottete Systeme.
Genau, es ist ein abgeschottetes System. Wir haben eine genaue Definition, was darf ausgeführt werden und was darf nicht ausgeführt werden, nämlich die Applikationen, die wir in den entsprechenden Stores runterladen dürfen. Ob das jetzt der Windows Store ist, wie bei uns, wenn man ein mobiles Gerät von Windows mit Windows hat, oder dann der Apple Store oder der Android Store ist. Sie kennen also, Sie haben eine bestimmte Basis an Applikationen, die dürfen Sie auf Ihrem Gerät installieren und nutzen. Auf diesem Konzept basiert jetzt auch Device Guard. Das bedeutet, wir möchten jetzt den Unternehmen ermöglichen, auch wirklich einzuschränken, welche Applikationen ausgeführt werden dürfen und welche nicht.
Okay, und was brauche ich dafür, um diesen Device Guard letztendlich einzusetzen oder zu konfigurieren?
Windows 10 Enterprise ist nötig und die Hardware muss speziell vom OEM oder von der IT konfiguriert werden.
Okay, wie das Ganze vonstatten geht, sehen wir gleich noch. Wie sieht es jetzt nun mit den Bestandteilen des Device Guard aus? Wir haben, wie es Julia eben schon vorgestellt hat, zum einen Hardware-Sicherheit, aber wir haben auch von Software-Seite konfigurierbare Code-Integrität, nennt sich das Ganze. Und da geht es darum, festzulegen, welche Code-Bestandteile oder welcher Code ausgeführt werden darf auf unserem System.
Genau, in dem Fall ist es dann tatsächlich anzuschauen, welche Applikationen dürfen ausgeführt werden. Und da wird dann eine sogenannte Code-Integritäts-Policy generiert, in der dann drinnen steht, welche Applikationen sind erlaubt.
Okay. An der Stelle kommt dann natürlich auch noch die virtualisierungsbasierte Sicherheit, kurz VBS, ins Spiel. Da wird sichergestellt, dass Anwendungen wirklich in einer Art Sandbox ausgeführt werden, also in einer virtualisierten Umgebung, abgeschottet vom eigentlichen System.
Genau.
Und das hat dann den Schutz der kritischen Bestandteile des Systems zur Folge.
Genau. Ja, verwaltbar ist das Ganze, wie wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben, mit Group Policies. Das heißt, Sie können das Ganze so verteilen. Mhm. Wir unterstützen auch SCCM. Die neueste Version von Intune wird das können. Und mit PowerShell Commandlets wird das Ganze dann auch unterstützt beim Deployment-Prozess.
Okay, das heißt, wir haben einerseits PowerShell zum Verwalten bzw. Konfigurieren und verschiedene Möglichkeiten zum Verteilen. Mhm. Okay, super. Vielleicht magst du jetzt auch noch ein paar Sätze zu dieser Konfiguration von Code-Integrität sagen. Also was steckt da dahinter oder was ist da unser Ansatz?
Genau, also Code-Integrität bedeutet eigentlich, dass wir sicherstellen möchten, dass nur der Code ausgeführt wird, dem wir vertrauen. Mhm. Und konfigurierbar ist es in dem Sinne, dass wir sagen, wir können entscheiden, was für uns sicher ist und was für uns nicht sicher ist. Im unteren Teil der Folie sieht man dann die verschiedenen Prozessschritte, die während des Bootens, also während des Startens des PCs durchlaufen werden. Wir haben zum einen den Platform Secure Boot und den UEFI Secure Boot, wo es wirklich um die allerersten Schritte im Starten geht. Im UEFI Secure Boot wird beispielsweise so sicher gestartet, dass wirklich nur noch vertraute Betriebssystem-Bootloader verwendet werden. Und somit werden also MBR-Rootkits, wie zum Beispiel also Master Boot Record Rootkits, eliminiert.
Okay, das heißt, die können dann einfach nicht mehr ausgeführt werden.
Genau, richtig. Okay. Genau. So, als nächster Schritt kommt dann die Kernel Mode Code Integrität, kurz KMCI. Hier wird sichergestellt, dass nur Treiber geladen werden dürfen, denen vertraut wird. Mhm. Früher war es so, es wurde eigentlich alles geladen, was geladen werden konnte in der Richtung von Treibern. Das bedeutet, alles, was irgendwann mal für Windows geschrieben wurde, dem wurde damals geglaubt und es konnte installiert werden. Inzwischen ist es so, dass wir wirklich herunterbrechen können, welche Treiber installiert werden dürfen und welche nicht.
Okay.
Als nächstes kommen wir dann zur User-Seite mit der User-Mode-Code-Integrität oder kurz UMCI. Hier geht es dann darum, einzuschränken, welche Applikationen dürfen vom Nutzer genutzt werden und welche nicht. Und darauf aufsetzend funktioniert dann auch AppLocker, wo wir dann eventuell noch weitergehend einschränken können, indem wir dann sagen, wir vertrauen nicht allen signierten Apps, zum Beispiel alle Universal Windows Apps sind standardmäßig signiert, weil sie bei uns im Store sind. Mhm. Genau. Und AppLocker könnte dann weitergehend noch eine Einschränkung darstellen, dass wir sagen, wir möchten bestimmte UWPs nicht anbieten für den Nutzer.
Okay, weil es ja vielleicht im Unternehmen auch Sinn machen kann, dass man sagt, die bestimmte App, die zwar im Store liegt und signiert ist, möchten wir dennoch nicht auf unseren Systemen haben. Und dann hat man über den Weg die Möglichkeit, die Nutzung einzuschränken.
Genau, richtig. Also wir empfehlen auf jeden Fall mit der Verwendung von DeviceGuard auch die Verwendung von AppLocker, um das Ganze noch sicherer zu gestalten.
Okay, super. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert klingen, aber jetzt können wir uns gerne auch nochmal anschauen, wofür wir denn den DeviceGuard als besonders empfehlenswert erachten und welche Möglichkeiten es gibt, da diese Begrifflichkeiten wie Kernel Mode Code Integrity und User Mode Code Integrity dann wirklich in die Praxis umzusetzen.
Ja, hierzu haben wir vier Bereiche identifiziert oder vier Felder, in denen es Sinn macht, DeviceGuard umzusetzen.
Hier blende ich uns jetzt mal ganz kurz wieder aus, damit man die Grafik im Hintergrund auch wieder sehen kann.
Genau. Wir sagen, es macht sehr viel Sinn, DeviceGuard einzusetzen bei Computern mit fester Arbeitsauslastung. Das bedeutet, eine feste Arbeitsauslastung ist geschaffen, wenn man dieselben Tätigkeiten jeden Tag ausführt, wie beispielsweise an einem PC, der im Callcenter steht und für Tätigkeiten in dem Feld genutzt wird. Weiterhin wäre ein möglicher Anwendungsfall
Bankautomaten zum Beispiel.
Bankautomat,
oder? Genau. Also besonders sicherheitskritisch.
So ist es. Genau. Also wo man wirklich sagt, wir haben sehr streng verwaltetes System, wir haben sehr wohl definiert, welche Software und welche Hardware-Komponenten und Konfiguration auf diesen Rechnern vorzufinden ist. Mhm. Es gibt generell wenig Veränderungen, also es wird nicht ständig irgendein neues Programm gebraucht, sondern wir haben hier eine Konsistenz, die stattfindet und Hauptsächlich ist es so, dass Standardnutzer auf den Computern arbeiten und keine Administratoren. Und hierdurch haben wir dann die Möglichkeit, die vollständige DeviceGuard-Funktionalität auch in Anspruch zu nehmen. Wir haben den Secure Boot, wo wir gewährleisten, dass Windows nur Windows gebootet wird. Dann die VBS, KMCI und UMCI vollständig.
Okay, das heißt Virtualization-Based Security und dann die Kernel-Mode-Variante und die User-Mode-Variante. Also dass sowohl weder für den Kernel da Schadsoftware ausgeführt werden kann, als auch auf User-Seite.
Genau, nicht nur Schadsoftware, sondern auch nicht vertrauten Applikationen.
Mhm, okay. Oder nicht signierten, genau, ich glaub, in dem Fall. Das ist ganz wichtig, genau. Das nochmal zu betonen.
Also es betrifft tatsächlich beides.
Genau. Mhm. Okay, dann haben wir auch noch eine zweite Variante. Worum handelt es sich bei den vollständig verwalteten Geräten, beziehungsweise was ist da der Unterschied zu den anderen mit fester Arbeitsauslastung?
Ja, ein vollständig verwaltetes Gerät ist ist ein Gerät des Unternehmens, ein Desktop-PC oder ein Laptop, der vom Nutzer auch genutzt wird, also von einem Standardnutzer idealerweise. Man hat dort ein bisschen größeres Spektrum an Applikationen, die erlaubt sind, die installiert werden dürfen. Man ist aber weiterhin in einem Umfeld, das streng verwaltet ist, wo wir wissen, welche Soft- und Hardware-Konfiguration vorliegt, welche Applikationen genutzt werden sollen und dürfen. Und der Nutzer selbst hat nicht die Möglichkeit, irgendwas zu installieren, sondern es geht wirklich alles über einen insgesamt gemanagten oder verwalteten Store, über den dann die Software bereitgestellt wird. Auch in der vollständig verwaltete Geräte haben wir deswegen auch die vollständige DeviceGuard-Funktionalität, die hier eingesetzt werden kann, und empfehlen deshalb hauptsächlich für feste Arbeitsauslastung und für vollständig verwaltete Geräte DeviceGuard auch einzusetzen.
Ah, okay, das heißt, das ist eine Variante dann.
Ja, etwas weiter gefasst noch sind dann die kaum verwalteten Geräte. Kaum verwaltete Geräte sind Geräte, die sehr vielfältige und zahlreiche Hardware-Konfigurationen haben und wo der Nutzer dann auch selbst die Möglichkeit hat, Software zu installieren. Das bedeutet, wir haben hier schon Aufbruch des Systems. Wir haben mehr Möglichkeiten für den Nutzer, aber auch viel mehr Sicherheitsrisiken für das Unternehmen. Und wir haben jetzt auch den Fall, dass sowohl Standard- als auch Admin-Nutzer auf dem Computer arbeiten. Das bedeutet, wir haben hier ein erhöhtes Risiko für kaum verwaltete Geräte. Und aus diesem Grund ist es dann auch nur noch möglich, DeviceGuard eingeschränkt zu nutzen und hat nur noch einen optionalen Secure Boot, VBS eingeschränkt, optional KMCI und UMCI ist nur noch im Überwachungsmodus. Das bedeutet, wir schauen eigentlich nur noch, was wird denn gerade ausgeführt? Ist das vielleicht kritisch oder nicht? Also wir haben hier ein Audit, was so in einem Überwachungsmodus läuft, aber können nicht mehr wirklich die Vorteile von DeviceGuard nutzen.
Das heißt aber auch, dass genau der Fall auch Sinn machen kann im Unternehmen, wenn man möchte, dass der User, vielleicht auch der etwas versiertere Nutzer, Anwendungen selber installieren kann und auch eine gewisse Freiheit hat. Das ist ja immer auch so in gewisser Weise der Spagat, dass man ein Mittelweg zwischen Freiheit und Kontrolle für den User und für die IT findet.
Genau, das kann mit Sicherheit Sinn machen. Ob dann die DeviceGuard in dem Fall Sinn macht oder ob andere Sicherheitsmechanismen vielleicht in Kraft treten sollten, ist dann von Fall zu Fall abzuwägen.
Genau, und liegt dann in Ihrer Entscheidung. Wir möchten jetzt mit den Möglichkeiten einfach mal aufzeigen, für welche Szenarien ist der DeviceGuard besonders gut geeignet und an welcher Stelle sollte man sich vorher vielleicht überlegen, ob eventuell eine andere Möglichkeit in Frage kommt. Dann haben wir, glaube ich, noch einen Punkt, und zwar
Bring Your Own Device. Das ist natürlich jetzt so die lockerste Möglichkeit, in einem Unternehmen zu arbeiten. Das bedeutet, der Mitarbeiter bringt sein persönliches Gerät zur Arbeit mit und arbeitet darauf, nutzt es aber gleichzeitig privat. Bedeutet, wir haben generell eine sehr, sehr weite Bandbreite von Android-Telefonen über Windows-Phones und Apple, wo wir dann sehr unterschiedliche Hardware- und Software-Konfigurationen sehen. Und hier müssen wir dann sagen, okay, DeviceGuard ist nicht mehr empfohlen für Bring Your Own Device, weil wir das Ganze nicht mehr nutzen können, so wie es vorgesehen ist.
Okay, und an der Stelle handelt es sich ja tatsächlich um die persönlichen Geräte. Und da ist eben auch fragwürdig, ob man da auch wirklich so eingreifen sollte in die persönlichen Geräte. Genau, das sind so die vier Punkte. Und dann hast du vielleicht auch noch ein paar Sätze zur Signatur von Anwendungen mitgebracht?
Genau, also insgesamt ist es möglich, über 4 verschiedene Wege Applikationen zu signieren. Signierte Applikationen sind dafür notwendig, dass diesen vertraut wird.
Okay.
Das bedeutet, wenn wir eine Applikation signieren, können wir im Unternehmen festlegen, ob wir dieser vertrauen und diese in die Code-Integritäts-Policy aufnehmen und damit an alle Mitarbeiter verteilen.
Okay.
Das Signieren ist möglich auf 4 Wegen. Einmal im Windows Store Veröffentlichungsprozess. Das bedeutet, wir haben alle Universal Windows Apps, die auch im Store zur Verfügung stehen, sind bereits signiert. Wenn Sie diese dann zur Verfügung stellen möchten, können Sie eventuell durch AppLocker weitere Einschränkungen vornehmen.
Mhm.
Als zweite Möglichkeit können Sie ein digitales Zertifikat nehmen und damit die App signieren oder eine PKI. Also von der Unternehmens-PKI beispielsweise dann Zertifikat erstellen und dieses zur Signatur verwenden. Natürlich geht auch eine Signaturstelle, die nicht Microsoft ist. Und weiterhin bieten wir die Möglichkeit, über den Webdienst von Microsoft, also über den Windows Store for Business, die Apps zu signieren.
Wer vielleicht den Windows Store for Business schon mal selbst ausprobiert hat, dem ist vielleicht auch aufgefallen, dass es da eine Administratorrolle gibt, die sich Device Guard Signaturgeber nennt, und das ist genau für den Einsatzzweck gedacht.
Genau, richtig. Ja, und dann gehen wir jetzt zum spannendsten Teil über, würde ich sagen.
Genau, uns interessiert nämlich alle, wie sieht denn dieser Device Guard aus, beziehungsweise was müssen wir tun, damit der lauffähig ist und unsere User, beziehungsweise auch uns, vor schädlicher Software oder vor nicht signierten oder genehmigten Anwendungen schützt.
Genau. Dafür würde ich sagen, switchen wir mal um zum Surface Book. Das verwenden wir wieder wie gestern auch für die Demo. Mhm. Heute allerdings für Device Guard und nicht für Windows Hello.
Genau. So, wir befinden uns jetzt auf unserem Nutzersystem und schauen uns jetzt mal an, welches Szenario denn eintreten könnte. Der Nutzer lädt sich vielleicht eine Datei runter, weil er eine E-Mail bekommt. Hallo, wir haben hier eine neue Reisekostenabrechnung. Dafür brauchst du dieses Programm. Das ist jetzt in unserem Fall vorgetäuscht und der Nutzer glaubt der E-Mail, die er bekommt, und lädt sich in seinen Download-Ordner einfach mal dieses Programm runter und führt es aus. Bestätigt vielleicht dann auch gleich noch hier die Benutzerkontensteuerung und dann tut sich nichts mehr. Und vielleicht ist an der Stelle jetzt schon der Computer infiziert. Was jetzt unsere vorbereitete, präparierte Malware tatsächlich tut, können wir uns mal anschauen, indem wir in die Firewall von Windows wechseln, und uns fällt hier jetzt auf, dass die Firewall durch diese vermeintliche Reisekostenabrechnung ausgeschaltet wurde. Kannst du vielleicht nochmal aktivieren, wenn du magst, und dann nochmal unsere Software ausführen, dann sehen wir, die schaltet unsere Firewall aus und der Nutzer bemerkt es vielleicht gar nicht.
Genau, mit Device Guard haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze so sicher zu gestalten, dass es nicht mehr passieren kann, da wir eben nur noch signierten Applikationen vertrauen. Malware ist meistens nicht signiert und somit haben wir wirklich schon sehr, sehr großen Schutz geschaffen, indem wir Device Guard zur Verfügung stellen.
Genau. Das heißt, wir wechseln jetzt an der Stelle vielleicht einfach mal auf das Admin-System und zeigen, was wir tun müssen, damit wir die Ausführung von unsicheren Anwendungen oder von Schadsoftware verhindern können mit dem Device Guard.
So, jetzt sind wir hier auf unserem Admin-System. Wir befinden uns auf einem Computer, auf dem alle Anwendungen installiert sind, die der Nutzer braucht. Hier muss man sagen, ist es möglich, verschiedene Abbilder von unterschiedlichen PCs zu haben. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise in Ihrem Unternehmen 3 verschiedene Laptops zur Verfügung stellen, können Sie auf diesen 3 Laptops jeweils eine Code-Integritäts-Policy machen und für jeden Laptop eine haben. Weiterhin können Sie auch, wenn Sie sagen, das Finanzdepartment braucht bestimmte Applikationen. Können Sie für diesen Fall eine eigene Richtlinie machen, die das dann einschließt?
Genau, also das ist vielleicht so ein klassischer Fall. Die IT-Anwendung, die IT-Anwender brauchen vielleicht andere Anwendungen oder haben mehr Rechte als jemand, der vielleicht als Sachbearbeiter arbeitet oder andere Rechte als die Geschäftsführung. Und über diese Policies kann man das dann abbilden. Unsere Empfehlung ist natürlich, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also das heißt, man sollte schon anstreben, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und so wenige Policies wie möglich zu erreichen, damit man auch weniger Pflegeaufwand hat und den Überblick behalten kann jederzeit. Was vielleicht nochmal zusammengefasst, was tun wir jetzt hier? Wir haben hier ein System, wir sind die IT und wir möchten jetzt den Zustand definieren, der auf einem User-PC vorhanden ist und installieren jetzt sozusagen in unser goldenes Image, wird es häufig genannt, im Englischen Golden Image. Und da definieren wir jetzt den Zustand durch Installation der Anwendungen, die wir als vertrauenswürdig oder als erlaubte Anwendungen definieren.
Genau. Und auf Basis dieses Systems werden wir jetzt eine Richtlinie kreieren, die wir dann an alle Nutzer rausgeben, damit die dann eben auf dieser eingeschränkten Basis sicher arbeiten können.
Okay, was brauchen wir dafür?
Ja, wir haben hierfür erstmal ein PowerShell-Skript vorbereitet, mit dem wir das alles einrichten können oder einen Großteil einrichten können. Wir starten hierzu die PowerShell ISE im Admin-Modus. Und öffnen die Datei.
Dabei handelt es sich jetzt um ein Skript, ein PowerShell-Skript, das wir in der Vorbereitung schon mal hier erstellt haben. Und wer die PowerShell ISE nicht kennt, ISE ist ein Editor, mit dem sich PowerShell-Skripte erstellen lassen und natürlich auch ausführen. Und ISE steht für Integrated Scripting Environment, also das zielt dann darauf ab, dass Sie PowerShell-Skripte, also Befehlsketten, anlegen können, um zum Beispiel jetzt hier den Device Guard einzurichten.
Genau, dann springen wir gleich mal rein. Wir fangen an mit der Initialisierung der zu verwendenden Variablen. Hier kreieren wir drei verschiedene Variablen, die initialisiert werden. Einmal definieren wir, was ist in der CI Policy Path. Das bedeutet, wo werden die Dateien dann später abgelegt. Das befindet sich auf dem Desktop, einfach aus Usability, aus Nutzungsfreundlichkeitsgründen.
Genau, das wäre jetzt jeder andere Pfad auch möglich.
Genau, oder? Richtig. Dann die Initial CI Policy befindet sich dann im Initial Scan.xml. Da steht in einem XML-Dokument, stehen alle Dateien drinnen, die wir in diesem Scan, in diesem initialen Scan herausgefunden haben und denen wir dann in der Code-Integritätsrichtlinie auch vertrauen.
Okay, gut.
Genau, und dann haben wir noch CI-Policy-Bin. Das ist dann am Ende schlussendlich die Policy, die heißt dann Device-Guard-Policy.
Und die ist dann im Binärformat, richtig?
Genau, okay. Punkt .bin ist das Binärformat.
Aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu gleich.
Richtig, also hier geht es jetzt wirklich nur um die Initialisierung der
zu verwendenden Variablen.
Genau, so, das füllen wir hier gleich mal aus. Passiert auch nicht viel, weil es wird ja nur initialisiert. Und der zweite Schritt ist jetzt ein Kernschritt. Hier wird nämlich eine neue Code-Integritäts-Policy angelegt mit dem Befehl New CI Policy.
Genau, New CI Policy ist ein PowerShell Commandlet, das uns standardmäßig in der PowerShell zur Verfügung steht. Damit können wir eine neue Code Integrity Policy erstellen und haben zusätzlich die Möglichkeit, über verschiedene Parameter, wie hier jetzt der erste Parameter, zum Beispiel das Level mitzugeben. Was steckt hinter dem Level?
Genau, also generell, was dieser Befehl macht, ist, dass wir jetzt das System überprüfen auf alle Anwendungen, denen wir gerne vertrauen möchten. Und das wird einmal eingeschränkt durch das Level-Parameter. Hier steht PCA Certificate. Das bedeutet, wir möchten alle signierten Anwendungen, die mit einem Zertifikat signiert wurden, hier hinzufügen. Das ist typischerweise ein Zertifikat, das unter dem Root-Zertifikat hängt. Dann sehen wir als Nextparameter, den Fallback-Parameter. Den haben wir jetzt in unserem Fall hergenommen, weil wir sagen möchten, wir möchten auch Applikationen in unserer Policy drin haben, die sind nicht signiert. Mhm. Es kann ja sein, dass man diesen Fall abdecken muss, aus bestimmten Gründen. Und wir möchten den an diesem Fall eben mit aufnehmen.
Genau, wir haben jetzt hier die Fallback-Variante Hash gewählt. Da wird dann von allen anderen Anwendungen, die über die zertifizierten Anwendungen hinausgehen, wird dann ein Hash-Wert gebildet. Und wenn zum Beispiel eine Anwendung auftaucht, die in diesem Scan, beziehungsweise ein Hash-Wert, der in diesem Scan-Wert nicht enthalten ist, dann kann die Anwendung auch nicht ausgeführt werden. Alternativ zu dem Hash-Wert kann man zum Beispiel auch den Fallback für Dateiname angeben, dass man sagt, man möchte einfach nur die Dateinamen indizieren und alle Dateinamen, die davon abweichen, werden dann geblockt. Also da gibt es unterschiedliche Parameter, die man da noch wählen kann. Das sind jetzt mal zwei davon.
Genau. Dann, Initial CI Policy ist der Parameter, den wir oben als Variable initialisiert haben.
Das heißt, dort wird unsere Policy dann gespeichert.
Genau, also in der initialScan.xml. Und dann übergeben wir noch als Parameter UserPES mit 3. Das bedeutet, wir machen eine CI-Policy, die im Audit-Mode ist. Audit-Mode bedeutet, man hat die Möglichkeit, danach die CI-Policy zwar zu haben, gleichzeitig aber nochmal zu schauen, also gleichzeitig aber die Möglichkeit zu haben, auch alle Anwendungen weiterhin ausführen zu können. Das bedeutet, man kann das Ganze nutzen, um beispielsweise Anwendungen, die man jetzt irgendwie noch vergessen hat, auf dem PC zu machen, weiterhin dann diesen Unterschied zu sehen, dass es noch eine Anwendung gibt, die man vergessen hat, und diese dann nochmal eben in die CI-Policy mit aufzunehmen.
Das heißt, das ist sozusagen der Testmodus für mich als IT-Mitarbeiter, um zu überprüfen, habe ich wirklich alle Anwendungen berücksichtigt, denn das ist natürlich wichtig. Genau. Wenn ich da Anwendungen vergesse, die ich eigentlich mit einschließen wollte, dann fehlen die am Ende und sind ausführbar, obwohl sie es eigentlich nicht sein sollten.
Genau, also es gibt auf jeden Fall noch die Audit Mode Policy auch. Hier geht es dann nochmal viel tiefer, wo auch nochmal geschaut werden kann, ob jetzt alles passt. Diese Schritte werden wir im Rahmen der Demo nicht machen. Wir empfehlen aber, diese dann in der Produktivumgebung oder in ihrer Testumgebung durchzuführen, damit sie einfach ein gutes Verständnis vom Device Guard haben.
Mhm. Okay, dann schlage ich vor, wir führen unseren Befehl jetzt gleich mal aus. Das Ganze, werden wir gleich sehen, ist der aufwendigste Schritt in der Konfiguration des Device Guards. Auf unserem System dauert dieser Schritt ungefähr 30 bis 40 Minuten. Ist ein bisschen abhängig davon, wie viele Anwendungen installiert sind oder wie leistungsfähig das System ist. Und deswegen haben wir auch noch eine zweite virtuelle Maschine vorbereitet, auf dem dieser Schritt schon mal durchgeführt wurde. Sie sollten natürlich, wenn Sie es testen oder tatsächlich umsetzen, den Schritt abwarten und dann mit Schritt 3 fortfahren, den wir hier gleich zeigen werden auf unserer anderen virtuellen Maschine.
Genau, dann gehen wir mal ganz kurz auf die andere virtuelle Maschine. So, da sehen wir jetzt auf dem Desktop, sehen wir initialScan.xml. Das ist genau die Datei, die aus diesem Befehl entsteht.
Okay, vielleicht wollen wir es uns mal kurz anschauen, wie die aussieht.
Ich öffne gerne diese Datei. So.
Klassische XML-Datei. Genau. Was steht da dann jetzt noch drin?
Also wir sehen hier File Rules und unter den File Rules stehen dann eben alle Applikationen, alle ausführbaren Dateien, denen wir vertrauen. Ja, das sind jetzt hier beispielsweise Exe-Dateien oder dann klassischerweise auch DLLs.
Aber auch Universal Windows Apps zum
genau.
Beispiel.
All das würde hier drin stehen. Und wie Sie sehen, ist der Scrollbalken sehr lang. Also diese Policy ist auch wirklich sehr ausführlich. So, wir starten wieder die ISE.
Als Administrator, ganz wichtig.
Genau. So, und da sind wir auch schon wieder.
Wo waren wir stehen geblieben? Bei Schritt 3.
Genau, hierzu initialisiere ich jetzt ganz kurz nochmal die Variablen. Die hatten wir im anderen schon initialisiert, die kennt ihr aber jetzt hier natürlich auf dem neuen System nicht. Und führen dann Schritt 3 durch, wo es darum geht, die Code-Integritätsrichtlinie, die ja momentan im XML-Format vorliegt, in eine Binärdatei umzuwandeln. So, das funktioniert auch ganz schnell. Was wir als nächsten Schritt machen, steht schon hier, Rechner neu starten. Das dauert einen ganz kleinen Moment. Wie man hier auf dem Desktop sieht, sieht man jetzt hier auch die Device Guard Policy
das heißt, im Binärformat. Das heißt, die binäre Variante unserer initialscan.xml.
Genau. So, wir restarten unseren Computer kurz. Man sieht hier im Hintergrund nochmal den Hyper-V-Manager, aus dem wir die virtuellen Maschinen gestartet haben.
Auch für Sie vielleicht eine ganz gute Variante, um sowas mal zu testen. Sollte man nicht vielleicht gleich auf den produktiven Systemen durchführen, sondern einfach mal in einer virtualisierten Umgebung, die man auch relativ schnell wieder zurücksetzen kann. Das ist für uns auch eine sehr bequeme Variante, da mal unterschiedliche Konfigurationen des Device Guard auszuprobieren oder wie man dann die Group Policies bereitstellen kann.
So, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Die ISO nicht als Admin gestartet. Deswegen nochmal hier kurz auf diesem Wege. Ja, weiter geht's mit Schritt 5. Hier initialisieren wir die zu verwendenden Variablen neu. Wir nehmen ein paar davon her, die wir bereits oben in Schritt 1 initialisiert haben.
Mir fällt gerade auf, da ist noch die Enforced Policy XML dazugekommen. Was hat es damit auf sich?
Genau, die ist jetzt neu mit dazugekommen. Die Enforced Policy ist dann tatsächlich die Policy, die nicht mehr im Audit-Mode ist, sondern dann auch die Policy, die ausgerollt wird auf die Nutzer und die dann in Kraft tritt.
Okay.
So, als nächsten Schritt nach der Initialisierung kopieren wir nochmal die Initial CI Policy in die Enforced Policy.
Hiermit, das heißt Sicherheitskopie erstellen.
Genau,
ne?
Wir erstellen eine Sicherheitskopie und haben auch die Möglichkeit, dann zu sehen, ob alles in Ordnung ist. So, das ist auch schon passiert. Und was jetzt der wichtigste Schritt ist, ist, dass wir den Audit Mode entfernen aus der Enforced Policy. Das heißt, auf der Initial CI Policy ist der Audit Mode weiterhin vorhanden. Nur auf der Enforced Policy haben wir jetzt diesen Audit Mode entfernt.
Und was passiert, wenn ich den jetzt nicht entferne?
Wenn wir den nicht entfernen, bleiben wir weiterhin im Audit Mode und Device Guard ist nicht in Kraft gesetzt.
Ah, okay. Das heißt, wie der Name schon sagt, wir erzwingen jetzt hier dann die Ausführung des Device Guards im scharfen Modus, sage ich jetzt mal.
Genau, okay. So kann man das sagen. So, nachdem wir jetzt den Audit Mode entfernt haben, wandeln wir auch die Enforced CI Policy um in ein binäres Format.
Das heißt, gleicher Schritt wie oben unter 3, einfach nochmal, weil die Policy einfach in dem Format lesbar ist,
genau,
und sein muss.
Ja, und soweit sind wir dann mit dem PowerShell fertig. Wie man sieht, haben wir hier noch ein paar auskommentierte Zeilen. Das sind einfach die nächsten Schritte, die wir machen möchten. Hierzu schließe ich erstmal die ISO. Man sieht jetzt hier auf dem Desktop haben wir auch die Enforced Device Guard Policy im Binärformat und auch dann als XML vorliegen.
Okay.
Was wir jetzt als nächsten Schritt machen, ist, dass wir die Enforced Policy als Binärformat kopieren. Und zwar in den Ordner C, Windows System 32 Code Integrity. Da haben wir sie auch schon, die Enforced Device Guard Policy.bin. Das war der erste Schritt.
Und wofür brauchen wir das jetzt?
Hier ist es ganz wichtig, dass sie drinnen liegt, da wir das Ganze jetzt bei den Group Policies. Genau, das ist eh schon der nächste Schritt. Wir gehen jetzt auf gpedit.msc. Das bedeutet unseren Group Policy Editor, in dem wir dann die Group Policies für Device Guard setzen können. Und hierfür brauchen wir den Schritt, den wir gerade eben gemacht haben, mit dem Kopieren der Enforced Policy in diesen Ordner. Unter Computerkonfiguration, administrative Templates und unter System haben wir dann Device Guard
Wie praktisch.
Genau, mit den beiden Gruppenrichtlinien, die wir für Device Guard einstellen können.
Also wir haben zum einen mal die Deploy Code Integrity Policy, die ist dafür da, damit wir unsere Integrity Policy, die wir gerade erstellt haben, zur Verfügung stellen, also deployen können. Und dann haben wir noch zusätzlich eine Policy, die, wenn du es vielleicht nochmal ganz kurz zeigst, die virtualisierungsbasierte Sicherheit aktiviert. Aber da zeigst du jetzt sicherlich, wie das funktioniert.
Genau, da können wir gleich mal anfangen mit der VBS. Die setzen wir erstmal auf Enabled, also auf An. Setzen den Secure Boot auf Secure Boot und DMA Protection. Und ganz wichtig ist, dass wir dann hier diesen Haken Enable VBS auf Code Integrity auch anschalten. Das Ganze kleinen wir, klicken OK. Und jetzt kommt der wichtige Teil noch für Deploy Code Integrity. Auch hier gehen wir auf Enabled und geben dann hier als Pfad die Enforced Policy an. Das heißt, wir sind hier bei Windows, System 32, Code Integrity.
Du kennst den Pfad schon auswendig.
Genau, ich kenne den Pfad schon auswendig.
Wer den nicht auswendig kann, kann natürlich auch über Copy und Paste arbeiten. Wir haben schon einige Male getestet.
So, Enforced Device Guard Policy. Auch hier klicken wir auf Apply und OK. Und schließen diesen Editor. So, und jetzt starten wir noch einmal neu.
Wir brauchen vorher noch einen.
Ich wollte es gerade sagen, fast vergessen, aber zum Glück nicht. Wir starten nämlich den Command Prompt, auch als Administrator, und führen ein GP-Update Force aus.
Das aktualisiert unsere Gruppenrichtlinien, beziehungsweise erzwingt die Aktualisierung. Das ist nochmal ein zusätzlicher Schritt vor dem Neustart. Diesen Befehl können wir alternativ auch in der PowerShell ISE noch ausführen. Die unterstützt ebenfalls diese Kommandozeilenbefehle.
Genau, richtig. So, man sieht jetzt hier auch, ist erfolgreich durchgeführt worden. Wir schließen das Commandlet und führen jetzt tatsächlich den Neustart aus. So, jetzt gehen wir davon aus, dass die Code Integrity Policy an die Nutzer verteilt wurde, gehen also zurück zu unserem Anfangsfall, unserem Anfangsnutzer, der sich anmeldet. Und jetzt nochmal versucht, die das Tool für die Reisekosten zu öffnen, welches er damals in Downloads hatte. Und man sieht dann, dass eine Fehlermeldung kommt. Er ist also nicht mehr in der Lage dazu, diese Reisekostenabrechnungsformulare oder dieses Tool aufzurufen und ist dadurch geschützt, wie auch das Unternehmen geschützt ist.
Genau, das ist jetzt die Anwendung, die der User sich heruntergeladen hat. Es würde jetzt mit jeder anderen Anwendung ausführbaren Datei, die er sich aus dem Internet runterlädt oder über einen USB-Stick ins Unternehmen bringen will, funktionieren. Das heißt, es wird jetzt keine Anwendung mehr ausführbar sein, die nicht in unserem goldenen Image enthalten ist. Und wir haben als IT jederzeit noch die Möglichkeit, dieses goldene Image bzw. die Policy neu zu erstellen und dann über bekannte Wege, Policy, Group Policy, Bereitstellung an die Nutzer auszurollen.
Genau. Ja, das war's mit unserer Demo. Ich würde sagen, jetzt gehen wir zurück zu den Folien.
Genau. Wir haben jetzt in unserer Demo gesehen, wie der Device Guard eingerichtet wird. Also es sind nicht viele Schritte, die man beachten muss, aber dennoch muss man gründlich arbeiten. Da können sich ab und zu auch mal ein paar Fehler einschleichen. Wir stellen Ihnen unser Skript, unser Beispielskript gerne zur Verfügung und natürlich auch die Ressourcen dazu. Da gibt es zum einen einen sehr guten Überblick über den Device Guard, der die Inhalte, die wir Ihnen in diesem Kurs zur Verfügung gestellt haben bzw. vorgestellt haben, nochmal gut zusammenfasst. Gibt sowohl in englischer Sprache als auch in deutscher Sprache. Und da können wir Ihnen besonders den Device Guard Deployment Guide ans Herz legen. Der ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Also da haben wir wirklich nur einen Bruchteil davon gezeigt. Wir haben uns entschieden für den Prozess von der User-Sicht über die Admin-Sicht bis zur Blockierung von Anwendungen, damit man den Device Guard mal in Aktion sehen kann. Was haben wir dann noch? Wir haben noch das Bereitstellungshandbuch, wie angesprochen. Das ist die deutsche Variante davon. Und wir können Ihnen ebenfalls ein Video empfehlen von der hauseigenen Konferenz Microsoft Ignite. Und da gibt es auch nochmal eine Demo mit zusätzlichen Informationen zum Device Guard und was man damit anstellen kann, beziehungsweise welche Einstellungsmöglichkeiten es da gibt.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir fanden schön, dass Sie mit dabei waren und einen Überblick über Windows 10 Sicherheit bekommen haben. Wir haben 3 verschiedene Module mit Ihnen behandelt. Einmal das Fundament haben wir gebildet mit einem Überblick über IT-Sicherheit, wo wir auf die Historie eingegangen sind von Angriffen, typisches Angriffsszenario, auch mit Pass-the-Hash gesehen haben. Mhm. Dann den Unterschied zwischen Windows 7, das 2009 rauskam, und Windows 10. Was hat sich da sicherheitstechnisch geändert? Und wir haben noch ein paar Begrifflichkeiten erklärt. Ja, im zweiten Modul.
Genau, im zweiten Modul sind wir dann auf die biometrische Authentifizierung eingegangen, vor allem, beziehungsweise die dahinterliegende Technologie Microsoft Passport. Die ist mit Windows 10 neu dazugekommen. Das heißt, das ist das Backend für das Frontend Windows Hello. Also da können wir uns zum Beispiel mit Fingerabdruck oder mit Gesichtserkennung, was wir hier mit unserem Surface Book gezeigt haben, an Windows 10 anmelden. Und das haben wir ja auch gelernt, lässt sich nicht so leicht austricksen, genau, anhand eines ausgedruckten Fotos beispielsweise. Aber wir haben zum Beispiel auch mit 3D-Modellen getestet. Zwillinge werden auch nicht erkannt. Also das ist wirklich ein beeindruckendes System, wie ich finde, und nicht nur auf Tablets oder Laptops zu finden, sondern mittlerweile auch in unseren Microsoft Lumia 950 und 950 XL. Also sehr bequem kann man sich da am Telefon anmelden, ohne PIN einzugeben, sondern einfach nur mit Gesichtserkennung.
Ja, und als letztes Modul haben wir gerade in diesem Modul über Device Guard gehört und hier noch eine Demo gemacht und damit den Kurs abgeschlossen.
Genau. In diesen 3 Modulen sind natürlich jede Menge Ressourcen zustande gekommen, beziehungsweise wir haben jede Menge recherchiert dazu und die stellen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Wir haben sowohl allgemeine Sicherheitsthemen als auch noch zu den einzelnen Unterrubriken wie Windows Hello noch jede Menge Blogartikel, technische Ressourcen, technische Dokumentation, aber auch andere Formate wie Videos mit zusammengefasst. Und wenn Sie darüber hinaus, wenn Sie dann immer noch Fragen haben, können Sie uns selbstverständlich kontaktieren, sowohl mich über meine Kontaktkanäle. Wir freuen uns immer über Feedback, am liebsten natürlich über positives Feedback. Und ich denke, Julia wird sich da sehr gerne auch anschließen.
Genau, da schließe ich mich gerne an. Unten sehen Sie meine E-Mail-Adresse, darüber können Sie mich gerne kontaktieren.
Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei einem der nächsten Kurse wieder dabei sind und wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachlesen unserer Ressourcen.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, ciao.